Also wenn einer nicht gechillt hat während der Bye Week, dann ja wohl Howie Roseman. Der hat auch nicht nur nach neuen Rezepten gesucht, sondern einfach direkt wieder gekocht. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brotherly Talk. Unter anderem mit einem kurzen Update zu dem, was Howie Roseman in Houdinis Kitchen so Leckeres angerührt hat in den vergangenen Tagen heute bei uns. Vielen Eagles-Fans wird's schmecken und dem amtierenden Super Bowl-Champion hoffentlich auch in Saisonhälfte 2. Aber wir wollen auch einen kurzen Ausblick wagen auf das bevorstehende Monday Night Game der Philadelphia Eagles bei den Green Bay Packers im Lambeau Field. Ein Spiel, in dem die Packers auf dem Papier offenbar favorisiert sind. Ob wir da mitgehen, das klären wir gleich. Vorher muss ich aber erstmal abklären, wie es Tim geht. Tim, wie geht's dir denn diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, Flo, mir geht es als Philadelphia Eagles-Fan hervorragend nach der schönsten Bye-Week, die man sich nur vorstellen kann. Die Giants verlieren, die Packers verlieren, die Commanders verlieren, die Löwen verlieren. Eagles Nummer One Seed, gesund geworden wahrscheinlich, das Roster definitiv in der Bye-Week. Howie hat gekocht, wie du schon gesagt hast. Also ich würde mal sagen, we are so back.
Voll, ne? Ja, nicht nur hier im Podcast, sondern auch die Eagles in der Liga, muss man einfach so sagen. Ja, viel los einfach in den letzten Tagen bei den Philadelphia Eagles. Hat man vielleicht gar nicht so erwartet, die anderen vielleicht doch. Und es ist ja wirklich so, ne? Die einen reden über die Trade-Deadline und die anderen machen, ne? Howie Roseman hat, fand ich jetzt einigermaßen wenig geredet, dafür aber sehr viel gemacht und das Roster der Eagles maßgeblich verstärkt. Und zwar auf den nötigen Positionen, also Tim, auf den Positionen, die wir uns ja auch so sehr gewünscht haben. Mich interessiert auch gleich mal deine Einordnung zu den Verstärkungen in Verbindung mit der Situation der Eagles in der Conference momentan. Das ist vielleicht ganz spannend, ne? Das war ja echt, und du hast es angesprochen, irgendwie die beste Bye-Week der Welt, die beste Bye-Week aller Zeiten. Weißt du, du hast frei, kümmerst dich um deine Gesundheit und um neue Spieler und gehst aus dieser freien Woche raus als Nummer 1 Seed in der NFC. Und du hast es gesagt, ne? Giants verlieren, Commanders verlieren, riesige Verletzungssorgen auch bei den Commanders. Die Packers verlieren gegen die Panthers und die Lions gegen die Vikings. Die Bears gewinnen ihr Spiel und gestalten die NFC North. Fand ich auch nochmal spannend, ne? Damit aber mal sowas von eng. Cowboys auch nicht gewonnen. Montagnacht gegen Jacoby Brissett und die Arizona Cardinals. Brissett wird starten, ne? Hast du gelesen?
Mhm.
Ziemlich heftig, ja. Also, was ich sagen will, mehr Elfmeter kriegst du eigentlich nicht in der Beine, ne?
Also, es ist eine unglaublich verrückte NFL-Saison. Du hast es schon auch angesprochen, die NFL ist wahrscheinlich so unberechenbar wie seit Jahren nicht. Und das haben wir auch in der Trade-Deadline gesehen. Die Colts gehen absolut all in, weil die nämlich auch sehen, dass in der AFC eben ihr habt es wahrscheinlich gesehen da draußen, wenn nicht, dann werdet ihr das noch sehen in den kommenden Stunden, wenn ihr dann diesen Podcast gehört habt, haben sich ja Sauce Gardner geholt und zwar nicht gerade für wenig, was jetzt gerade die Anzahl an First-Round-Picks angeht. Also um auf deine Frage zurückzukommen, die NFL ist unglaublich ausgeglichen, die Eagles sind Titelverteidiger, die Eagles sind, wie wir wissen, auch mit Blick auf die Vertragsstrukturen des Rosters im absoluten Win-Now-Modus, die Chance ist da, der Kader ist auch gut genug. Und Howie hat das eben auch gesehen, dass in der NFC es kein wirkliches Top-Team gibt. Man hat, und da kommen wir später noch drauf, die Packers als so das beste Team der NFC eingeschätzt. Das ist scheinbar jetzt nicht der Fall. In der AFC, wie eben angesprochen, die Colts überraschend stark, aber auch bei den Chiefs und Bills ist nicht alles Gold, was glänzt. Also von daher glaube ich absolut richtig von Howie Roseman, wie auch von dem einen oder anderen GM da draußen, jetzt wirklich nochmal keine Ausreden zu suchen, sondern wirklich Gas zu geben, um zu schauen, was kann ich eigentlich wirklich tun, wo fehlen noch Puzzleteile, und ich muss sagen, ich bin begeistert, weil das letzte Wochenende hat nochmal viel durcheinander gewürfelt in der NFL.
Das heißt, du glaubst also auch, dass Howie Roseman dann durch die Entwicklung, also auch durch die Ergebnisse in der Conference darin bestärkt wurde, bestimmte Schritte zu gehen, was die Trades angeht?
Ich habe ein sehr interessantes Interview von ihm gesehen, jetzt gestern, wo er gesagt hat, er ist immer aggressiv, er will aggressiv sein, er muss schauen, wo gibt es Möglichkeiten, um dann auch wirklich zu schauen, kann ich etwas realisieren, weil er einfach auch nichts bereuen will. Also wir wissen alle, Howie Roseman ist sehr aggressiv. Interessanterweise gibt es ja immer noch Teams, die mit ihm traden und dann als Verlierer dargestellt werden. Ist natürlich nicht immer so, wie wir wissen. Aber ich glaube, das deutlichste Beispiel für die Aggressivität von Howie Roseman jetzt gerade aktuell war, dass sich ja definitiv rausgestellt hat, dass Howie Roseman 3 First-Round-Picks geboten hat für Myles Garrett. Das ist natürlich absurd viel und wäre auch wahrscheinlich overpaid gewesen. Aber er ist natürlich ein generational Talent. Also von daher, ich glaube, dieses Beispiel mit Myles Garrett, diesen Versuch, diesen absoluten Superstar, wahrscheinlich den besten Edge-Rusher der NFL nach Philadelphia ins Link zu lotsen, das zeigt, glaube ich, wie aggressiv der war. Und Jalen Phillips, auf den wir später noch drauf zu sprechen kommen, war dann die 1B-Lösung, die natürlich viel, viel günstiger ist. Und ich glaube auch mit Blick auf die langfristige Entwicklung der Eagles etwas sinnvoller. Aber dementsprechend
wirklich null Risiko bei dem Trade, ne? Wirklich null Risiko. Ja,
ja, das absolut.
Ist wirklich so. Stichwort
also von First daher, ja, absolut aggressiv. Und ich denke definitiv, dass die, also nicht nur das Wochenende, sondern ganz grundsätzlich die Lage in der NFL, auch schon vor dem Spieltag, dazu beigetragen hat, dass Howie jetzt mal wirklich jede Position adressiert hat, die wir auch hier natürlich im Brotherly Talk adressiert haben.
Stichwort First Round Picks, du hast es gerade schon angesprochen. Die Jets haben ein paar Spieler abgegeben, unter anderem zu den Colts, Sauce Gardner. Aber die Cowboys haben auch was gemacht, Verzweiflungstat, Jerry Jones oder was?
Ja, absoluter Wahnsinn. Ja, absoluter Wahnsinn. Also schaut euch mal, googelt mal so ein bisschen nach Kommentaren, nach Instant Reactions. Das ist ein absoluter Wahnsinn, was Jerry Jones da gemacht hat. Er wurde ja vor dem Spiel gegen die Cardinals schon angesprochen, ja, ob auch noch Deals der Cowboys zu erwarten sind. Die Cowboys hatten sich ja vorgenommen, die Cardinals hatten ja, glaube ich, 5 Spiele in Folge verloren vor dem Spiel, was dann am Ende des Tages die Cardinals gewonnen haben gegen die Cowboys. Hatte Jerry Jones vor dem Spiel gesagt, ja, absolut, die Leute werden sich noch wundern, es gibt einen großen Deal und natürlich sind die Cowboys ganz vorne dabei und auch aggressiv am Deadline-Day sozusagen. Und ja, was haben sie gemacht und per se erstmal keinen schlechten Spieler sich geholt, nämlich Quinn Williams, Defensive Tackle der New York Jets, für einen Second Round und einen First Round Pick. Das heißt, sie haben schon mal substanzielles Draft-Gut abgegeben, was sie sich für Micah Parsons quasi gesichert haben. Das ist mal Punkt 1. Also sie geben quasi den absurd besseren Micah Parsons ab, kriegen dadurch Draftkapital, geben jetzt sozusagen signifikanten Teil dieses Draftkapitals ab für Quinnen Williams. Das ist mal so der erste Punkt, 27 Jahre alt, also auch älter als Parsons, nämlich genau zu sein, 2 Jahre. Und jetzt kommt ja der absolute Oberknaller und lasst euch das da draußen mal bitte auf der Zunge zergehen. Der Cap-Hit von Quinnen Williams bei den Dallas Cowboys wird über die nächsten 2 Jahre 47,25 Millionen Dollar sein und damit nochmal 1,25 mehr als für Micah Parsons. Das heißt, das ist kompletter Wahnsinn, was die gemacht haben. Also ich finde es als Eagles-Fan überragend. Die fahren dieses Ding mit Vollgas gegen die Wand in Dallas und geben ihren besten Spieler ab, zahlen jetzt mehr und stehen noch schlechter da als jemals zuvor. Also du siehst mich schockiert, Flo.
Ja, du redest dich ja richtig in Rage hier.
Das kann ich nicht verstehen, wie jemand, der die wertvollste Franchise der Welt führt, so einen, auf Deutsch gesagt, Schwachsinn machen kann. Es ist absurd. Guckt euch bitte mal die Kommentare an. Es ist einfach zum Lachen als Fan der Philadelphia Eagles, die ihr in den USA da gerade sehen könnt. Absolut verrückt.
Du, es ist ja nichts Neues bei Jerry Jones. Insofern wundert's dann vielleicht ein bisschen oder verwundert's dann vielleicht ein bisschen weniger. Noch ein Halbsatz zu den Jets. Die sind ja dann ganz gut aufgestellt in den nächsten Jahren, ne?
Wahnsinn. Also ich sag mal so, die Jets sind natürlich am Ende immer noch die Jets, ne? Und jetzt haben sie unfassbar viele First-Round-Picks und Second-Round-Picks in den nächsten Jahren. Die können den Kader komplett auf links drehen. Jetzt wissen wir alle aber, was die Jets in der Vergangenheit so angestellt haben, auch beim Draft. Also von daher, klar, das eine oder andere war natürlich auch gut mit Sauce Gardner, ne? Das war beispielsweise natürlich nicht schlecht. Aber am Ende auf dem Papier sieht das überragend aus, wirklich für einen echten Rebuild, wo du wirklich was aufbauen kannst für die nächsten Jahre mit einem jungen und günstigen Team. Aber das müssen sie jetzt eben halt auch mal kapitalisieren im Draft. Und am Ende sind die Jets nicht ohne Grund seit irgendwie 30 Jahren notorisch erfolglos. Ich würde es ihnen sehr, sehr gönnen, gerade für die ganzen armen Jets-Fans, die es da draußen gibt. Aber jetzt müssen sie halt auch liefern.
Es ist wieder so eine Situation, finde ich, wo man so gerne Mäuschen spielen würde, denn mich würde total interessieren, ne, was bewegt Aaron Glenn dazu, Sauce Gardner, Spieler wie Sauce Gardner abzugeben, weil das muss natürlich auch irgendwas im Lockerroom sein und dann schematisch, philosophisch, was will ich in den nächsten Jahren mit dieser Franchise erreichen und so. Aber wir sind eben keine Mäuschen. Deswegen können wir das nur lose einschätzen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ja über die Philadelphia Eagles sprechen. Bevor wir zu den neuen Spielern kommen, Tim, hast du aber noch was?
Genau, und zwar nämlich genau über die Philadelphia Eagles sprechen. Und das will ich auch gerne nochmal in Erinnerung rufen bei allen Fans der Philadelphia Eagles da draußen. The magic number is 6. Also was bedeutet das? Könnte übrigens auch ein guter Folgentitel sein.
The magic number is 6-7 normalerweise.
Das stimmt. In dem Fall ist die magische Nummer für die Philadelphia Eagles aber die 6. Und der Grund dafür ist, dass wirklich nur noch 6 Siege benötigt werden, um den Fluch der NFC East zu brechen. Und damit zum ersten Mal seit gefühlt 827 Jahren zwei aufeinanderfolgende Saisons als Division-Sieger der NFC East zu beenden. Also es fehlen wirklich nur noch 6 Siege, um die NFC East zu gewinnen. Und vielleicht sogar weniger, wenn die anderen Teams nicht gewinnen. Also das ist zu dem Zeitpunkt der Saison schon eine sensationelle News.
Gute Vorzeichen. Also komm, dann gehen wir mal rein und schauen uns die neuen Spieler der Philadelphia Eagles an. Ich würde sagen, wir gehen der Reihe nach durch. Vor einer Woche schon diese News, ungefähr eine Woche her. Cornerback Michael Carter Jr. kommt via Trade von den New York Jets. Die Eagles bekommen außerdem einen Siebtrunden-Pick im Jahr 2027. Im Gegenzug erhalten die Jets Wide Receiver John Metchie. Der verlässt also die Eagles und Howie Roseman gibt noch einen 6-Runden-Pick ab, ebenfalls aus dem Jahr 2027. Ich laufe kurz durch, wenn für dich okay, Tim. Alles, was ihr über diesen Trade wissen müsst, ist folgendes. Michael Carter, 26 Jahre ist er alt, 2021 in der 5. Runde gedraftet von den Jets, 65 Spiele, 223 Tackles, 26 Pässe verteidigt, 3 Fumbles recovered, 2 Picks, 1 Forced Fumble und 1 Sack. Ist, jetzt kommen wir zu den spannenden Dingen, ein recht kleiner Cornerback, knapp 1,78 groß, 84 Kilo und hat fast nur Nickel gespielt in New York. Bringt entsprechend, so könnte man es auslegen, erstmal Tiefe auf der Nickel und übrigens auch auf der Safety-Position für die Eagles. Kurz für euch zur Übersicht, die Cornerbacks der Eagles damit, Jacorian Bennett, der kommt ja zurück von IR, Cooper DeJean, Dory Jackson, Mac McWilliams, Quinion Mitchell, Keely Ringo, Michael Carter eben und noch einer, zu dem kommen wir dann gleich. Und auf Safety dann Reed Blankenship, Marcus Epps, Sidney Brown und Andrew Mukuba. So Tim, ein Nickel-Corner und alle erstmal so, hä? Was soll das denn jetzt? Heißt das etwa, dass dein persönlicher Albtraum in Erfüllung geht und Cooper DeJean auf Outside rückt? Bist du ja kein Fan von, hast du ein paar Mal gesagt hier. Was hältst du von der Verpflichtung von Michael Carter Jr.?
Ich finde es eine super Verpflichtung und die Gründe lege ich euch gleich gerne dar. Vielleicht kommen wir erstmal vorab zu dem Punkt, den du gerade völlig richtigerweise erwähnt hast. Ich sehe nach wie vor Cooper DeJean nur situativ als Outside Corner, wie er das auch mal gegen Jefferson in der Red Zone gemacht hat. Also von daher, ab und zu werden wir natürlich Coop auch auf Outside sehen. Aber eben entsprechend auch noch weitere Tiefe in diesen Roster reinzuholen, ist zwingend notwendig. Wir sehen alle, wie viele Spieler sich aktuell, die letzte Woche war ja wirklich absurd, Jaden Daniels mal nur um einen zu nennen, wie viele Spieler sich verletzen. Ja. Und von daher einfach da noch Tiefe reinzukriegen, finde ich extrem wichtig. Und das ist jetzt ja nicht irgendein Spieler. Du hast einen schönen Fun-Fact außen vor gelassen, nämlich 2024 wurde Michael Carter tatsächlich von den New York Jets zum bestbezahlten Slot-Cornerback aller Zeiten der NFL gemacht, nämlich mit 30,75 Millionen Dollar. Das heißt, und übrigens dieser Vertrag gilt dann auch bis 2027, das heißt, da ist jemand, in dem ein unfassbares Talent gesehen wurde seitens der New York Jets. Also klar, die liegen auch ab und zu mal daneben, wie wir vorhin schon diskutiert haben. Nichtsdestotrotz, ein Spieler mit sehr, sehr großem Talent. Und jetzt ist der Hauptgrund, warum ich diesen Deal so überragend finde. Du hast als Philadelphia Eagles da kein Risiko. Von diesen 20,3 Millionen, die jetzt noch übrig bleiben in diesem Vertrag, sind nur 2,7 Millionen garantiert. Die Eagles müssen nur sein aktuelles Grundgehalt mit 1,3 Millionen Dollar zahlen. 4 Millionen werden erst garantiert, wenn er im März noch im Kader steht. Und das remains to be seen. Also er ist super einfach cutbar nach der Saison. Und auch nochmal finde ich persönlich wichtig, Stichwort Commitment des Spielers. Klar, der wollte unbedingt weg von den Jets, hat, um diesen Trade zu ermöglichen, tatsächlich auf seine 5 Millionen Dollar Verletzungsgarantie für 2026 verzichtet. Zeigt auch nochmal einiges. Also absolut talentierter Spieler, der, und du hast auch schon ein bisschen mit Blick auf seine Zahlen gesagt, in den vergangenen beiden Saisons aber wirklich mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Rückenprobleme ja. waren es in 2023, eine Gehirnerschütterung war es in 2024, jetzt kam er zurück, da hat sich aber schon der Rookie Jarvis Brownlee Jr. heißt der, ins Rampenlicht gespielt und dann eigentlich eher seine Position eingenommen. Und der allerletzte Grund, warum ich sage, dass es ein super Trade von Howie Roseman war, ist, dass der Eagles Personal Director for Personnel, Joe Douglas, General Manager der Jets war, als Carter gedraftet wurde. Also das heißt, da gibt's on top noch mal ein paar Insights. Und von daher, ich finde das als Tiefe im Kader wirklich gut.
Das zieht sich übrigens so durch, schon mal vorweggenommen, was die Connections zu Coaches, zum Coaching-Staff, zu Menschen in der Organisation angeht, werdet ihr gleich bei den weiteren Spielern aus diesen frischen Trades dann noch erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch schon, aber es gibt zum Beispiel eine Connection so mit Vic Fangio und Jalen Phillips. Dazu dann aber gleich noch mehr. So, also guter Trade also von den Eagles mit einer guten Note von Tim. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann können wir ja gleich in den nächsten Spieler oder über den nächsten Spieler sprechen. Der kam dann am vergangenen Samstag, glaube ich, kam diese Nachricht. Die Eagles bekommen nämlich gleich noch einen Cornerback, ist der, den ich gerade schon angesprochen habe. Und der kommt von den Baltimore Ravens und hat einen etwas größeren Namen, zumindest so in meinem Verständnis. Jair Alexander ist da. Die Eagles geben einen 2026 Sechstrunden-Pick ab, ne, und bekommen zusätzlich zum Veteran-Corner Jair Alexander noch einen Siebtrunden-Pick aus dem Jahr 2027. Ihr kennt Jair Alexander sicher noch aus seiner Zeit bei den Green Bay Packers. Da war mir so voll irgendwie bewusst und da hatte ich ihn sehr auf dem Schirm. Denn da hat er sich ja wirklich einen großen Namen gemacht in der NFL. Pro Bowler, All-Pro. Das war im Jahr 2020 und 22. Ist jetzt 28 Jahre alt, hat nur 2 Spiele in Baltimore gemacht diese Saison. 5 Tackles insgesamt. Tim, wie passt er rein in das Scheme von Vic Fangio? Also zuallererst ist er auch einer für Outside. Das ist schon mal wichtig, glaube ich, anzusprechen. Damit ist er sicher eine gute Ergänzung zum Signing von Michael Carter auch. Ne? Hat viel Erfahrung, ist ja schon 28, 80 Spiele gemacht in der Regular Season. 7 Einsätze in den Playoffs. Und ganz spannend, Tim, der darf ja gleich gegen sein altes Team ran, ne? War 7 Jahre bei den Packers. Ist das ein weiterer Vorteil dieses Signings? Und wie bewertest du die Verpflichtung von Jair Alexander insgesamt? Hat ja nicht viel gespielt zuletzt und seine besten Jahre vielleicht auch schon hinter sich.
Da hast du recht. Am Ende muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, was hast du investiert? Und wir haben jetzt mit den beiden eben gerade besprochenen Trades für Carter und eben auch für Jair Alexander gesehen, dass die Eagles da nicht wirklich viel hergegeben haben, weil die Eagles waren ja extrem gut bestückt hinten raus in den nächsten Drafts. Also von daher finde ich, ist es erstmal auch wieder da an der Stelle eigentlich. Also ich meine, du kriegst einen Siebtrunden-Pick und gibst einen Sechstrunden-Pick her, so ungefähr. Also das ist schon eigentlich mehr oder fast ein Nullsummenspiel. Je nachdem natürlich auch, wie die Teams landen am Ende der Saison, können ja diese Picks auch in den verschiedenen Runden näher oder weniger nahe sein. Du hast gesagt, er hat nur 2 Spiele jetzt für Baltimore gemacht, hat auch, wie man generell sagen kann, in den letzten Jahren halt relativ viel Pech gehabt mit Verletzungen. Er hat natürlich jetzt bei den Baltimore Ravens große Teile des Training Camps verpasst wegen einer Knieverletzung. Dann hat er direkt mehr oder weniger ohne Saisonvorbereitung in der Auftaktniederlage gegen die Buffalo Bills bei diesem 41-40, das war ja absolute Offensivschlacht, sah er nicht gut aus. Und das hat ihn dann natürlich Playing Time in den nächsten Spielen gekostet. Wie gesagt, sehr undankbar ohne Saisonvorbereitung. Ich finde es als Ergänzung und vor allen Dingen auch für weitere Konkurrenz, für Dory Jackson, für Ringo, Bennett etc., finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass du eine weitere Alternative hast. Du hast es angesprochen, ich meine, 2-mal All-Pro, 20 und 22. Der Mann weiß, wie man Football spielt und ist auf jeden Fall mal, was sie für die Tiefe des Rosters angeht, extrem wertvoll. Jetzt kann man darüber streiten, ob ein Spieler mit einem höheren Immediate Impact, wie man so schön sagt, für einen, für einen Zweit- oder Drittrunden-Pick, ob das sinnvoller gewesen wäre. Aber da ist natürlich auch wirklich die Frage, wer wäre verfügbar gewesen? Wer hätte überhaupt einen solch guten Spieler gehen lassen? Von daher denke ich, ist das wirklich gut. Und du hast es angesprochen, Auch hier hat man ja auf gewisse Ties, auf gewisse Verbindungen gesetzt aus der Vergangenheit. Denn der Passing-Game-Koordinator und Defensive-Backs-Coach Christian Parker hat 2019 bis 20, also 2 Jahre, mit Jair Alexander in Green Bay zusammengearbeitet. Das heißt, auch da kennt man und schätzt man sich offensichtlich. Ich bin gespannt. Ich sag mal, über Jair Alexander hängt halt, wie gesagt, dieses Thema Verletzungen. Er ist mit 28 ja nicht absurd alt. Also rein von seinem Alter her hat er wirklich noch wahrscheinlich viel im Tank drin. Kann aber sein, dass der Tank ein bisschen löchrig geworden ist durch die vielen Verletzungen und dann früher leer ist, als er eigentlich sein müsste. Und von daher sind wir mal gespannt, aber für den Preis und auch für den Contract, den du übernimmst, ist das einfach ein No-Brainer, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du siehst, Flo. Zu alt, zu verletzt?
Naja, ich finde vor allem, dass es sich so durchzieht. Ich habe eingangs ja aufgemacht mit der Howie Houdini-Küche, ne? Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, also er benutzt jetzt 3 Zutaten, wir kommen gleich zum dritten Spieler, die zwar schon bewiesen haben, dass sie sehr leckere Gerichte liefern können, aber sie sind vielleicht auch so ein bisschen angeditscht. Und ich habe mir gerade nochmal, als du das jetzt ausgeführt hast, Gedanken über das Thema Verletzungen gemacht. Auch da können wir natürlich kein Mäuschen spielen. Trotzdem hast du hier 3 Spieler, die eine echt valide Verletzungshistorie haben, ne? Auf der anderen Seite der Waage steht natürlich dieses, die haben alle gezeigt, dass sie richtig gut Football spielen können, ne? So, und gerade da finde ich dann die Entscheidungsfindung sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und wir haben ja schon des Öfteren hier auch mal das Thema Verletzungen bei Spielern gehabt. Ich glaube, die medizinische Abteilung wird schon wissen, warum sie diesen Schritt dann auch macht und das Risiko vielleicht dann auch bei Spielern mit Verletzungshistorie möglichst minimiert insgesamt bei den Schritten, oder?
Ja, ich glaube auch alle diese Spieler mit vielleicht gewissen Absprechen zu demjenigen, zu dem wir gleich kommen, sind ja auch Spieler für die Rotation. Entschuldigung. Sind ja auch Spieler für die Rotation. Also von daher denke ich schon, dass du deren Workload auch gut managen kannst. Und das Talent ist auf jeden Fall unzweifelhaft vorhanden.
So, dann eine Positionsgruppe, über die wir uns noch zuletzt zumindest lose ein paar Gedanken gemacht haben, aber diese Positionsgruppe auch hinterfragt haben, ne? Ist der Pass Rush. Und da hat Howie Roseman auch eine Lösung gefunden. Du hast sie gerade 1B-Lösung genannt und die Lösung hat einen Namen. Sie heißt Jalen Phillips. Der kommt von den Miami Dolphins. Dafür bekommt das Team von immer noch Head Coach Mike McDaniel einen 2026 Drittrunden-Pick. Ein Wiedersehen also mit Vic Fangio, der war ja DC in Miami und da hat Phillips im Jahr 2023, glaube ich, war das, 6,5 Sacks gehabt in nur 8 Spielen und dann hat er sich die Achillessehne gerissen. Danach gab es auch noch ein kaputtes Kreuzband, glaube ich, bei Jalen Phillips. Dieses Jahr hat er bisher 3 Sacks, 27 Pressures, 7 QB-Hits. Jalen Phillips, Tim, der ist also garantiert ein Plug-and-Play-Spieler. Den stöpselst du ein und der liefert, ne? Kann übrigens ja auch Inside spielen. Fand ich auch total interessant. Wusste ich gar nicht. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber insgesamt, dieser Trade macht die Pass-Rushing-Unit der Eagles sofort stärker, glaube ich. Und das Risiko, dass du hier eingegangen bist, ist gen Null.
Ja, dem ist aus deiner haarscharfen Analyse nichts hinzuzufügen. Ich mach's trotzdem mal. Wir wollen uns ja auch ein bisschen hier unterhalten in unserem Brotherly Talk. Absolut von dir richtig gesagt. Also null Risiko ist auch, das ist der größte No-Brainer von allen. Und warum? Im Endeffekt ist bei ihm noch etwas mehr als $6 Millionen fällig an Gehalt. Was haben die Miami Dolphins gemacht? Am Ende des Tages auch, um ihn loszuwerden und natürlich auch den Pick sich zu holen von den Eagles. Sie haben quasi einen Teil seines, oder die 5,1255 Millionen, so viel ist es ganz genau, seines ausstehenden Base Salaries umgewandelt in einen Signing-Bonus, den sie dann wiederum über mehrere Jahre verteilen können, sodass es eben bei ihnen auch nicht zu hart in einem bestimmten Jahr zu Buche schlägt. Das wiederum bedeutet, dass für den Rest der Saison die Philadelphia Eagles für wirklich diesen First-Round-Pick, der er auch war und dementsprechend ja noch ist, aber du hast schon die Verletzung angesprochen, dann komme ich gleich noch drauf zu sprechen, dass sie für diesen Top-Spieler nur $1.5 Millionen zahlen müssen. Jetzt führen wir uns mal vor Augen, dass die Philadelphia Eagles einen Drittrunden-Pick für ihn abgegeben haben. Jalen Phillips hat noch einen Vertrag bis Saisonende. Das heißt, da könnte man natürlich sagen, so, oh, jetzt haben die Eagles, klar, die müssen jetzt irgendwie kein großes Gehalt bezahlen, also die $1.5 Millionen ist ja in NFL-Terms ja geradezu lächerlich, aber haben jetzt dafür einen Drittrunden-Pick abgegeben für die vielleicht ausstehenden 15 Spiele bis zum Super Bowl so ungefähr. Jetzt wissen wir aber alle noch aus den letzten Jahren, und Flo und ich haben uns in den vergangenen Saisons auch im Brotherly Talk öfters darüber unterhalten, sollten die Philadelphia Eagles sich dazu entscheiden, ihn nicht zu verlängern und er wechselt irgendwo anders zu einer anderen Franchise und performt dann da, dann werden die Eagles einen Compensatory-Pick erhalten. Pick. Und dieser Compensatory-Pick könnte eben wieder ein Drittrunden-Pick sein. Das haben wir auch schon bei anderen Spielern gesehen, wie Becton etc., wie Rodgers. Also von daher, also de facto leihst du dir einen Spieler für 1,5 Millionen Dollar, weil leihen im Sinne von gibst einen Drittrunden-Pick her, kriegst, wenn es gut läuft, einen Drittrunden-Pick aus der Compensatory, aus der Regelung der NFL. Also das ist für mich absolut überragend. Vor allen Dingen, wenn wir uns im Hinterkopf behalten, was ich am Anfang sagte, dass Howie Roseman als Alternative, die natürlich, brauchen wir nicht drum rumreden, noch mal einen krasseren Impact gehabt hätte, 3 First-Round-Picks für Myles Garrett geboten hat. Ist das jetzt hier eine Lösung, die auch für die Zukunft der Eagles eben nicht Hausenhof hergetradet wird, sondern für die Zukunft der Eagles wirklich hervorragend ist? Aber eine Statistik wollte ich euch noch nicht vorenthalten. Ich habe nämlich auch mich mal mit seiner Verletzungshistorie ein bisschen auseinandergesetzt. Also über die Qualität von ihm, Flo, du hast gesagt, brauchen wir nicht sprechen. Er hat auch dieses Jahr schon wieder 3 Sacks in den Spielen, die er gemacht hat. 72% der Snaps genommen, also dieses Jahr ist er healthy.
Und die letzten Spiele auch immer stärker geworden, ne?
Ja, genau. Aber davor in den beiden Jahren hat er nur 8 Spiele gemacht und in der letzten Saison sogar nur 4. Das ist ein Concern, aber aktuell sieht er zumindest sehr gesund aus. Und wie du richtig sagst, ist die Tendenz, auch was seine Performance angeht, klar nach oben zeigend. Von daher, das ist wirklich Howie Masterclass. Drittrunden-Pick hergegeben. Im besten Fall kriegst du einen Drittrunden-Pick zurück. Zahlst sogar nur 1,5 Millionen Dollar für so einen Spieler. Das ist schon stark.
Ja, und ein super schematischer Fit auch, der braucht gar nicht groß zu lernen, den schmeißt du einfach rein. Nochmal Stichwort Plug and Play. Ne? Also, dass die 3 neuen Spieler aus der Howie Houdini-Küche der vergangenen Tage, bewerte die 3 mal auf deinem Ranking. Bester Trade von den 3 für dich? Bester natürlich schwer Trade mit unterschiedlichen Positionsgruppen. Ne?
Aber ja, genau, absolut. Also von daher, ich glaube, also was ich jetzt in meiner Bewertung einbeziehe, ist den Impact des Spielers, aber auch, was die Eagles dafür bezahlt haben oder beziehungsweise hergeben mussten. Und dafür würde ich sagen, ganz klar, der beste Trade war Jalen Phillips vor den eben beschriebenen Gründen. Dritter hergegeben, kriegst vielleicht einen dritten, zahlst nur 1,5 Millionen Dollar, überragend. Dann würde ich sagen, auf der 2 ist Shea Alexander, weil da einfach der größte Need ist, eine weitere Option zu haben auf Outside. Carter finde ich persönlich besser, aber ich glaube, der Need war größer.
Ja, da hätte ich auch gestruggelt, weil Shea Alexander wahrscheinlich die größere Wundertüte ist. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht, aber könnt ihr mal in die Kommentare hier unter dem Podcast schreiben. Wie groß ist das Jair Alexander Wundertütenpotenzial? Wie seht ihr das Ranking dieser 3 Trades? Interessiert uns sehr und da danken wir euch schon mal für eure Kommentare, Tim.
Genau, und wenn wir jetzt, und ich hatte es eben schon angedeutet, wenn wir uns jetzt nämlich mal anschauen, ich glaube, dieser Ausblick sei uns jetzt mal erlaubt, weil es wurden so viele Picks hergegeben, Picks bekommen. Wie sieht denn das Ganze jetzt eigentlich aus im anstehenden Draft 2026? Und da muss man wirklich sagen, hat Howie Roseman nach wie vor alle Karten in der eigenen Hand. Und das ist wirklich das, worauf ich hier nochmal besonders hinweisen möchte bei den ganzen Trades, die gemacht wurden. Du hast eben nicht Haus und Hof hergegeben. Und das ist der Grund, den ich euch gleich mal statistisch beziehungsweise mit Zahlen vorlegen werde, warum die Philadelphia Eagles nahezu jedes Jahr gut sind. Weil sie es eben schaffen, wie kaum eine andere Franchise, sich immer wieder auch das Draftkapital zu sichern und durch durch Tricks will ich nicht sagen, weil es sind keine Tricks, sondern einfach verstanden haben, wie das Business funktioniert. Und jetzt kommen mal die Zahlen. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass es 3 Compensatory Picks für die Eagles geben wird, nämlich einen Drittrunden-Pick für Milton Williams, einen Viertrunden-Pick stand jetzt für Josh Sweat und einen Fünftrunden-Pick für Mekhi Becton, dann verfügen die Eagles, obwohl sie jetzt so aktiv waren und wirklich ein absolutes Top-Roster haben, nächstes Jahr im Draft über einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, 2 Drittrunden-Picks, 2 Viertrunden-Picks und 2 Fünftrunden-Picks. Also das ist wirklich Material, mit dem du auch wieder wunderbar im Draft selber gambeln kannst. Das ist schon einfach stark. Ich kann mich da nur wiederholen.
Gute Verstärkung also bei den Eagles, gute Prognosen. Und nicht vergessen, du hast dich ja nicht nur verstärkt mit neuen Spielern, es kommen ja auch noch ein paar Spieler zurück, ne? Brandon Graham mit ganz seinem genau. Saisondebüt dann am Montag, möglicherweise Nolan Smith könnte runter sein von der Injured Reserve List und die O-Line sollte auch vollständig gesund sein, dass zumindest die letzten Nachrichten aus Richtung Philadelphia. Und der Blick nach vorne, Stichwort Karten in der Hand, jetzt was Draftkapital und so angeht, darüber hast du gerade gesprochen. Aber auch zu diesem Zeitpunkt der Saison muss man ja wirklich sagen, haben die Eagles wirklich alles selbst in der Hand? Genau in der Situation willst du ja in Saisonhälfte 2 auch sein, Tim, oder?
Ja, definitiv. Du bist aktuell der Number One Seed in der NFC. Obwohl du den stärksten Strength of Schedule, das heißt, die Eagles hatten gemessen an den Gegnern die härtesten Gegner der NFL, sind sie trotzdem das Top-Team der NFC. Und wir haben alle ja auch ein bisschen geschimpft und ein bisschen kritisiert über die Art und Weise der letzten Wochen. Aber das darf man nicht aus den Augen lassen. Stärkster Strength of Schedule plus du bist Nummer eins plus du hast dich jetzt nochmal verstärkt plus und Flo, du hast gesagt, es kommen wieder Spieler zurück. Und on top jetzt auch nochmal diese ganzen Verletzungen, die in der NFC East passiert sind. Also die Eagles spielen noch zweimal gegen die Washington Commanders. Das ist leider Gottes wegen der schlimmen Verletzung von Jaden Daniels sind das nicht mehr dieselben Washington Commanders. Also das, die sollte man auf jeden Fall wegputzen können. Ja, also ich schaue dem Ganzen jetzt so viel optimistischer entgegen, als ich das in den letzten Wochen getan habe. Gerade auch mit Blick auf den kommenden Gegner.
Absolut. Gute Überleitung. Als hättest du es schon mal gemacht, Tim. Am Montag geht's dann gegen die Packers, ne? Die haben gegen die Panthers verloren. Total überraschend. 16-13. Trotzdem, ja, kann man und muss man eigentlich oder wahrscheinlich sagen, dieses Team immer noch sicher eins der stärkeren in der NFC. Dann noch im Lambeau Field darf man auch nicht vernachlässigen, diesen Umstand. Wird schon eine Art Reality-Check. Und du hast gesagt, the magic number is 6. Du brauchst nur noch 6 Siege. Aber gegen die Packers hast du noch lange nicht gewonnen.
Nein, das hast du auf keinen Fall. Die Packers sind eine absolute Wundertüte. Also die Art und Weise, wie sie gegen die Panthers verloren haben mit 16-13, war ja absurd. Also die Packers schwanken aktuell zwischen Genie und Wahnsinn. Die haben uns schon Spiele gezeigt in dieser Saison, wo man dachte, am Anfang vor allen Dingen der Saison, das ist wahrscheinlich das beste Team. Dann holen sie sich auch noch Micah Parsons. Also da wird kein Weg an den Packers im Super Bowl vorbeiführen. Und jetzt haben die gefühlt jede zweite Woche, legen die sich so ein Ei ins Nest. Das ist wirklich, man kann es nur sagen, wirklich absurd. Und die Panthers sind natürlich nicht mehr so schlecht, wie sie das letztes Jahr waren. Ich meine, die stehen immerhin aktuell auch bei 5-4. Aber die Art und Weise und vor allen Dingen auch in der Offense, wo Jordan Love wirklich gestruggelt hat, der auch eigentlich eine gute Saison spielt, stimmt mich etwas ratlos, um ehrlich zu sein. Also die Frage wird wirklich sein, welches Gesicht der Green Bay Packers bekommen wir am Wochenende zu sehen? Und ich glaube, da tun sich gerade alle, vermutlich inklusive der Analysten der Philadelphia Eagles, relativ schwer, Flo. Wie ist dein Blick auf die Packers?
Ja, das ist die spannendste Frage eigentlich. Der Blick auf die Packers aus meiner Warte ist sehr verschwommen, weil du eben eine Woche das kriegst und in der nächsten Woche das. Ich bin immer mehr Freund von diesem Jair Alexander Trade, weil ich einfach denke, der weiß, was da los ist und das könnte für ihn natürlich auch ein unfassbarer Einstand sein in sein neues Team. Vielleicht klappt's ja nochmal. In Lambeau ist immer schwierig, aber du hast einfach den Schedule, den du hast. Eine Woche später hast du ja schon die Lions, die auch verloren haben. Trotzdem, auch das ist einfach ein starker Gegner. Das muss man einfach so sagen. Also, um mal in Fußball-Terms zu sein, es gibt halt keine Kleinen und die Packers und die Lions sind garantiert keine. Also das kann in beide Richtungen gehen. Ich bin trotzdem sehr optimistisch, obgleich die Buchmacher ja sagen, die Packers sind vorne, ist aber wahrscheinlich dann der Heimvorteil, oder?
Genau, man sagt ja 3 Punkte oder 2,5, je nachdem, welchen Buch man fragt, das ist dann der Heimvorteil, von daher ist es dann eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Trotzdem überrascht mich das vor dem Hintergrund, und das haben wir ja auch leider gesehen, wahrscheinlich der beste Tight End dieser Saison, Tucker Kraft, hat sich auch tragisch verletzt am Wochenende. Der ist jetzt auch auf Injured Reserve für den Rest des Jahres ausgefallen. Ich glaube, ACL, Kreuzband ist bei ihm gerissen. Der wird definitiv nicht spielen, und er hat ja am National Tight End Day mal richtig abgeliefert mit einer historischen Performance. Also der wird nicht spielen, Reed, der Wide Receiver, wird auch nicht spielen. Also ich muss sagen, hier würde ich, wenn ich gamblen würde, mache ich natürlich nicht, würde ich auf jeden Fall bei dieser Moneyline, wie es so schön heißt, bei der Quote auf die Eagles setzen, weil das überrascht mich dann doch schon, dass ohne zwei der absoluten Waffen hier die Packers trotzdem noch als leichter Favorit ins Rennen gehen. Aber ja, wir haben es gesagt, wir wissen alle nicht, welches Gesicht der Green Bay Packers uns erwartet. Monday Night in Ortszeit Green Bay.
Jedenfalls haben sie keine Lederhelme an. Das können wir schon mal sagen.
Damals sah aber ganz cool aus, oder?
Ja, ich mochte das auch. Vor allem bei Romeo Dubs. Ja. Dass die extra ein Guardian Cap gebaut haben aus Leder, fand ich einfach, ist einfach überragend, das ist der Beste.
Wenn ihr jetzt nicht wisst, über was wir gerade gelacht haben, dann schaut euch mal bitte die Bilder an aus dem letzten Spiel der Packers. Die haben in diesen ganz schönen Throwback-Uniformen gespielt und haben sich quasi einen Helm lackiert, der aussah wie die ganz alten Lederhelme, mit denen früher gespielt wurde. Sah cool aus und vor allen Dingen der Bubblehead-Dubs war besonders hübsch anzuschauen.
Hey, wir haben über eine Sache noch gar nicht geredet. Abschließend, Tim, AJ Brown ist nicht weggetradet worden. Freut dich das?
Das ist auf jeden Fall die größte News überhaupt dieser Trade-Deadline. Ich habe mich immer totgelacht, wie sich auch jeder Eagles-Fan totgelacht hat, wenn wieder irgendeine Breaking-News kam von Adam Schefter oder Ian Rappaport. Die sagten, ja, es sieht nicht so aus, als würde AJ Brown getradet werden. So, ha, surprise, ja, du tradest nicht einfach während der Saison, vor allem nicht mit dem Dead-Cap, den du noch irgendwie dann behältst, irgendwie einen der besten Wide-Receiver weg. Also ich glaube auch, AJ Brown sieht ja gerade, was sich auch getan hat, nochmal im Roster der Eagles. Er sieht, dass er wieder die Chance hat, einen Ring zu gewinnen. Und ich glaube, da wird genau man sich das schon einruckeln. Und was danach nach der Saison passiert, das sehen wir dann nach der Saison.
Ja, vor allem tradest du ihn dann nicht weg, wenn das Fenster so weit offen ist und die Moves parallel passieren, die passieren. Also
plus vielleicht eine kleine Ergänzung und vielleicht auch gar nicht die Offers da waren, ne? Weil wir haben es alle, glaube ich, mitbekommen, angeblich haben die New England Patriots einen Second-Round-Pick geboten für AJ Brown. Ja, da lache ich mich ja tot. Du frisst das ganze Cap und dann kriegst du noch einen Second-Round-Pick dafür. Also das war wahrscheinlich auch nur ein lustiger Joke, den sich da Mike Vrabel irgendwie überlegt hat.
Ja, du, die haben ohnehin gerade so ein bisschen, also die sind ein bisschen übermütig gerade. Vielleicht aber auch zu Recht. Also mir gefällt das, was die Patriots da zeigen. Vielleicht hat Mike Vrabel gedacht, dann sende ich einfach mal ein Signal Richtung Philadelphia. Warum denn nicht? Soll er machen, finde ich irgendwie auch sympathisch. So, Montagnacht also Green Bay Packers zu Hause gegen die Philadelphia Eagles, die nur noch 6 Siege brauchen, um den wie viele Jahre alten Fluch, was hast du gesagt? 832 Jahre alten Fluch der NFC East zu brechen. Spätestens nach dem Spiel haben wir dann auch zumindest schon mal ein loses Gefühl dafür, ob uns die Suppe, die Howie während der besten Bye Week der Welt gekocht hat, dann eben schmeckt oder nicht. Dann sind wir raus. Wir hoffen, euch hat diese Folge von Brotherly Talk geschmeckt. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal und Go Birds.
Go Birds.